Management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could. Das ist ein Zitat von Steve Jobs und wie ich finde, eine wunderschöne Unterscheidung zwischen Management und Leadership. Man kann sich schon fast denken, worum es heute geht, aber erstmal herzlich willkommen bei Ungefiltert, der Authentische Sales Podcast mit meiner Wenigkeit und dem lieben Björn, wie immer. Und wir haben heute einen Gast dabei, den lieben Fabian. Hi!
Hallo!
Schön, dass du dabei bist. Es soll heute um das Thema Führung gehen. Bevor wir dabei reinsteigen, Fabian, sag doch mal in ein paar Worten, wer du bist, was du machst und wie du Sales.
Wer ich bin? Ich bin Fabian, mittlerweile 50 und bin bei meiner Bundeswehrzeit in die Rolle der Führung geschlüpft. Denn nach meiner Ausbildung habe ich mich entschieden, zur Bundeswehr zu gehen und die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Das heißt, ich wurde relativ früh in die Führungsrolle eingeführt. Und nach der Bundeswehrzeit bin ich so in die Sales-Rolle irgendwie gerutscht bei einem amerikanischen Unternehmen, in dem es nur um Sales, Sales, Sales ging. Und da ich aber ursprünglich aus der Logistik komme, dachte ich so, Sales und Logistik zu verbinden, das ist super. Und irgendwie bin ich dann wieder bei dem jetzigen Unternehmen, bei dem ich bin, in die Führungsrolle reingerutscht, ohne dass ich das so wollte. Es hat sich ergeben. Und das mache ich jetzt erfolgreich oder nicht, aber der Björn kann bestimmt was dazu sagen. Der kennt mich in dieser Rolle seit ja so 5 Jahren, ungefähr 6 Jahren.
Sehr schön. Die Führungsrolle lässt dich also nicht los, Fabian. Auch wenn du es nicht geplant hast, scheint das trotzdem dein Schicksal zu sein. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ich glaube, fast die Führungsleute, die nicht von Anfang immer geplant haben, die Führung zu übernehmen, sind auch die, die es am besten machen. Es soll um das Thema Führung und Vertrieb gehen und wir wollen so ein bisschen in die Richtung gehen, Kontrolle, Motivation und wie herrscht vielleicht ab und zu Micromanagement und wie kann man das aber vielleicht auch einfach vermeiden, aktiv aus der Führungsperspektive. Fabian, ich habe schon eine Ahnung, aber sag doch mal, warum ist das Thema für dich so eine Herzensangelegenheit mit Kontrolle und Motivation, was dahinter steht, wenn es um Führung geht?
Es ist eine Herzensangelegenheit aus dem Grund, Sales kennen wir alle, wir sind ja im Sales. Es ist immer hohe Ziele, sehr gepusht und desto weiter weg du von diesen Zielen bist, desto höher wird der Druck im Sales. Und ganz oft habe ich so die Empfindung, den Druck erzeugt man oder versucht den zu kontrollieren und die Zielerreichung, indem man diese ja, Kontrollschraube immer weiter anzieht, dadurch aber bei den Leuten, die wirklich im Sales sitzen und den Sales am Ende machen, ganz viel bewirkt und die viele merken gar nicht, was sie mit diesem Anziehen dieser Schraube bewirken. Und deswegen ist es für mich eine Herzensangelegenheit. Ich versuche in meiner Position so ein bisschen diesen Druck wegzunehmen. Das klappt bedingt. Und ich merke halt, dass ich nicht alles falsch damit mache, was ich mache. Ja.
Management, wir hatten es ja auch schon mal als Thema relativ früh, glaube ich, ne? Aileen war eine unserer ersten 5 Folgen oder so. Jetzt haben wir 2 ja eine gemeinsame Vergangenheit und wir haben ja auch ein bisschen was erlebt in der Zeit, was ich sehr schön finde. Mich hat das sehr geprägt. Mich hat also gerade auch dieses Thema Druck in den 30 Jahren, in denen ich Sales mache, schon sehr beeinflusst, mich hat es teilweise belastet, mich hat es teilweise gepusht auch, wenn es ein positiver Druck war, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Was mir aber eigentlich immer noch mehr oder was für mich eigentlich immer besser war, war relativ viel Freiheit und viel Vertrauen darin, dass ich weiß, was ich tue. Mhm. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die können damit um, es gibt Menschen, die können damit nicht um. Was würdest du sagen, wie kriegt man das hin, gerade wenn man vielleicht auch relativ frisch ist als Führung. Du hast es ja auch gerade gesagt. Du bist ja damals ja auch bei Timo gekommen. Ich weiß, das noch so ein bisschen reingerutscht worden. Und musstest es dann machen. Wie ist das so, da so diesen goldenen Mittelweg zu finden?
Ich weiß gar nicht, ob es diesen goldenen Mittelweg wirklich gibt. Ich denke mal, jeder muss seinen Weg finden. Und ja, also ich persönlich, ich muss immer mit mir selber zufrieden sein und muss am Ende des Tages in den Spiegel gucken können und sagen können, ja, okay, ich habe alles Mögliche gemacht, für das ich verantwortlich bin oder für was ich machen soll und dann, was ist dann überhaupt meine Rolle als Führungskraft? Meine Rolle als Führungskraft ist meiner Meinung nach, mein Team zum Erfolg zu bringen und gucken, kann ich den Weg dazu ebnen und kann ich sie dorthin coachen? Ich kann sie auf gar keinen Fall motivieren, wenn gar keine Motivation vorhanden ist. Das ist schon mal so eine Sache. Den Weg ebnen ist bedingt, weil du hast Unternehmensstrukturen, an denen kannst du nicht immer alles rütteln. Zum Beispiel jetzt bei Timocom haben wir eine neue CRM-Einführung. Wusste jeder von Anfang an, neues CRM komplett neu umstellen. Es bremst die Mannschaft absolut aus. Also da ist nicht nur die Handbremse angezogen, sondern die Handbremse und der Fuß geht einmal auf die Bremse komplett. Also du machst eine Vollbremsung und musst dann im dritten Gang anfahren. Wer das schon mal in einer Handschaltung gemacht hat, weiß, wie das Auto ruckelt. Das heißt, die Prozesse kann ich nur oder diesen Weg kann ich nur bedingt ebnen. Was ich aber auf jeden Fall machen kann, ist coachen und ich kann die Leute dazu erziehen, selbst auf Ideen zu kommen und sich selber weiterzuhelfen. Ein guter Vertriebler braucht mich nicht, um alles vorzukauen. Das ist auch nicht meine Rolle. Das musste ich auch am Anfang mitlernen, weil ich ja selber aus dem Vertrieb, aus dieser Rolle jetzt auch in dem jetzigen Unternehmen bei Timocom komme. Wenn du also aus dem gleichen Boot kommst, ist es immer einfach, die Lösung schon vorweg zu kauen und zu sagen, so ist es. Das motiviert nicht. Das hilft auch denjenigen, die Erfolg haben wollen, gar nicht so weiter. Es hilft denjenigen, die sich auf so einer Welle ausruhen, die bringt das weiter, weil sie sagen, oh super, ich muss nicht so viel machen. Es ist aber dann auch keine Entwicklung bei den Leuten drin. Und das musste ich auch erst verstehen, dieses Loslassen, auch mal das Ergebnis nicht beeinflussen können, Vertrauen und wirklich, und das sehe ich heutzutage als Führungsrolle und auch auf dieses, wie kann ich das Team weiter motivieren, das Team auf jeden Fall entwickeln oder jeden Mitarbeiter, weil, und da kommen wir jetzt dazu, auch mein Team aus 6 Vertrieblern, ist nicht ein einziges oder eine Herausforderung, die ich habe, sondern ich habe da 6 Herausforderungen. Jeder ist individuell. Und der eine braucht ein bisschen mehr davon, der andere ein bisschen mehr davon, der andere braucht ganz viel Freiraum, braucht eigentlich eher so ein Brainstorming-Austausch und lass ihn selber anhand von dem, worüber ihr redet, die Lösung komplett selber finden. Ja, ein anderer braucht eher so, ich ebne schon mal den Weg, also ich mache dir den Weg frei, ich schlage dir den so im Unterholz frei, aber wie oft du den gehst und wie asphaltiert der nachher wird, ist deine Sache. Also es ist immer ganz individuell und das ist auf der einen Seite auch das Spannende an der Führung, was ich heutzutage finde, es ist aber auch gleichzeitig diese extreme Herausforderung, die man hat. Deswegen diesen goldenen Mittelweg, Eileen, leider gibt es den für mich nicht.
Es ist ganz interessant, was du sagst, weil wir sprechen ja mittlerweile wirklich recht viel über Führung. Und was ich super finde, weil ich finde, das ist ein Thema, wo wir noch lange nicht genug drüber sprechen. Und tatsächlich war es bis jetzt so, dass alle schon auch ein bisschen aus derselben Richtung kommen und alle Führung auch immer mit selben Dingen assoziiert haben. Ich habe wieder rausgehört, Vertrauen, charismatisches Loslassen, ja, wenn wir jetzt an die Folge über Patrick und Daniel, Grüße gehen raus, denken. Kontrolle abgeben in Form von, ich muss auch mal die Leute machen lassen, Fehlerkultur fördern, Raum dafür geben, ne? Und du hast auch was gesagt von individueller Entwicklung und Wachstum. Jetzt hätten wir ja nichts darüber zu sprechen, wenn es da draußen nicht eben Leads geben würde, die eben sagen, nee, Kontrolle und Micromanagement, und die würden sich ja auch hinstellen und sagen, dass sie per se wahrscheinlich gute Manager sind, Manager, Leader. Wie auch immer sie es dann definieren möchten, und dass das der richtige Weg ist, den zu gehen. Wo siehst du denn wirklich, Fabian, dass das eben nicht der richtige Weg ist? Also jetzt vielleicht für dich persönlich, aber auch, weil du wirklich Erfahrungen in Teams damit gemacht hast und Unterschiede auch sehen konntest, dass der Stil, den du hast, wo ich total mitgehe, viel besser ist als diese Kontrolle und das Micromanagement.
Also ich sehe das eigentlich in den letzten, gerade in den letzten 5 Jahren in meiner Rolle als Führungskraft. Meine besten Vertriebler waren die, die KPIs, die vorgegeben waren, nie erfüllt haben. Also es ist, ich bin im klassischen Telefonverkauf tätig. Wir besuchen keine Kunden, wir telefonieren mit den Kunden, wir beraten die Kunden, wir machen alles am Telefon. Im Telefonverkauf ist halt eine KPI Telefonzahlen. Dann gibt es noch die Telefonzeiten und so weiter. Und eine Telefonzahl, ja, die kann ich ganz leicht halt, wenn ich eine KPI vorgebe, dann kann ich es schnell kontrollieren und kann ablesen, wie ist die, und dann muss ich das nur noch vergleichen, wie ist der Erfolg. Erfolg liegt da drüber, oh, super, dann ist die KPI schon in Ordnung, liegt da drunter, vielleicht ist die KPI nicht richtig, ist er gut, dann rede ich gar nicht drüber. Nur merke ich das an meinen besten Vertrieblern, das sind meistens die mit den wenigsten Telefonzeiten. Die einfach für sich einen Weg entdeckt haben, wie sie telefonieren, dass sie ganz anders telefonieren. Derzeit habe ich auch Leute bei mir, die haben in ihrem Erstgespräch, die klären wirklich alles ab. Der Kunde ist beim Auflegen vom Erstgespräch komplett abgeholt. Er weiß, was auf ihn zukommt, wer die nächsten Kontakte bei ihm sind, wie der ganze Sales-Prozess abläuft und vor allem auch, was der Preis ist. Also es ist wirklich so alles abgeklärt. Dadurch braucht dieser Mitarbeiter nur ein Telefonat und danach die restlichen. Und andere brauchen vielleicht 2, 3 mehr. Nur wenn ich jetzt diesen Mitarbeiter, der wirklich in einem Telefonat alles abklärt, was andere in 3, 4 Telefonaten brauchen, und dem sage, hey, du musst mehr telefonieren, was macht er? Er geht mit seiner erfolgreichen Arbeit, die er jetzt hat, die versucht er dann zu zerstückeln, weil er unbedingt irgendeine KPI erreichen möchte, um dieser KPI gerecht zu werden. Erstmal versteht er das überhaupt nicht, wieso er es machen soll. Also da ist schon mal die erste Diskrepanz. Die zweite ist, er zerstückelt jetzt sein erfolgreiches Gespräch und wird dadurch nicht mehr erfolgreich oder nicht mehr so erfolgreich. Hinterfragt sich auf einmal selber, was er vorher nie machen musste. Und ich habe das Problem nur auf einer ganz anderen Ebene. Also jetzt muss ich vielleicht sogar noch seelischen Aufbau irgendwie wie leisten, versuchen, die Person per se zu retten, anstatt den Vertriebler zum Erfolg zu verhelfen. Für die ganz obere Führungsebene, sage ich, ist es halt immer leicht, an dieser KPI-Schraube zu drehen, weil sie gucken sich natürlich nur immer ein Team an. Das ist auch ganz normal. Desto weiter oben du bist, desto strategischer guckst du und deswegen, desto nicht individueller kannst du reingehen und dir das Ganze angucken. Dafür gibt es ja auch unterschiedliche Teamebenen oder Teamleiterebenen, Führungskräfteebenen. Den musst du aber auch vertrauen und du hast sie eigentlich, entweder hast du sie eingestellt und vertraust ihnen oder du hast sie eingestellt, vertraust sie nicht, dann löst dich bitte von ihnen. Dann befrei dich von diesen Führungskräften oder du hast sie eingestellt und ja, du vertraust ihnen immer noch, dann tu es auch. Also das ist so mittlerweile meine Einstellung und ich sehe das immer dann, wenn der Erfolg halt nicht da ist, wird gerne an solchen Schrauben gedreht, weil man dadurch auch sehr viel erklären kann. Also der Erfolg ist weg. Meistens sind es ja dann die Guten, die wenig telefonieren oder die diese KPI schon per se nie erreicht haben. Und dann ist diese Diskrepanz in den KPIs. Und jetzt kannst du natürlich sagen, oh, wir schrauben die an und dadurch wird es besser. Jetzt verlierst du aber die Guten und du hast ein paar immer dabei, die so auf dieser Welle, weil ich ja anfangs gesagt habe, mitschwimmen. Und ja, die werden sogar besser, wenn du die KPIs anziehst. Das heißt, das Ergebnis wird jetzt erstmal, gleicht sich so ein bisschen an, es wird, weil der Gute hat ja noch seine Pipeline, die gibt er nicht, die ist ja nicht von heute auf morgen weg. Aber der diese Herausforderung hat, der schraubt jetzt seine KPIs hoch, der holt 1, 2 Verträge mehr raus und das sieht erstmal so aus, als ob die Verträge nach oben gehen. Und alle sagen, Mensch, richtig, die KPI-Schraube, das ist die, die wir brauchen. Und jetzt wird die noch weiter angedreht. Und irgendwann knallt es halt, weil der Gute hat seine Pipeline nicht mehr und der sackt komplett ab. Aber der so ein, zwei Verträge mehr geholt hat, kann dieses Abfallen überhaupt nicht mehr auffangen. Und das ist, ja, das ist für mich immer so schwer, dann auch nach oben hin zu rechtfertigen, zu erklären, zu verteidigen, dass ja Führung oder KPIs oder Kontrolle eine ganz individuelle Sache ist.
Total, ja.
Ja, also ich kenne ja auch Björn aus meiner Zeit. Er hat das auch bei uns schon damals erlebt, dass die KPI-Schraube gedreht wurde. Und bei Björn habe ich auch immer gesagt, Björn, mach, und wir müssen so ein bisschen das Ergebnis der KPI-Schraube verschönern, aber mache mal. Ja, und ich habe, glaube ich, auch dir versucht, sehr viel Freiheiten zu lassen. Und
Ja.
wir haben zwar über diese KPIs, über die Zahlen gesprochen, aber es gab, das habe ich dir auch immer gesagt, wir sprechen darüber und dann haken wir da beide das Thema ab und du machst so weiter, wie du weitergemacht hast, um da den Druck rauszunehmen, weil auch Björn ist so einer derjenigen gewesen bei mir, mega Verkäufer, mega zielstrebig, mega auf den Punkt genau. Und wenn ich dann gesagt hätte, Björn, ruf mal doppelt so viel an wie jetzt, erstmal hätte er gesagt, hier, bist du bescheuert, ich performe jedes Mal über, was willst du von mir? Und zweitens, wenn ich das durchgezogen hätte, hätte er komplett geblockt und hätte gesagt, wisst ihr was, Geld über Performance ist mir völlig egal, jetzt mache ich meinen Job, wie es auf dem Papier irgendwo steht, ich mache Anrufe. Aber das Ergebnis ist mir auch egal. Und ich glaube, wir haben alle so ein, oder wenn du ein wirklich guter Verkäufer bist, dann hast du so eine intrinsische Motivation, irgendwas zu erreichen. Das Geld ist gar nicht diese Motivation. Natürlich triggert Geld auch. Das ist auch schön, wenn du in einem Monat richtig viel verdienst und im nächsten wieder, weil du überperformst und das auch merkst. Aber das ist nicht alles. Also, aber das ist eher das Ergebnis von der intrinsischen Motivation. Die intrinsische Motivation ist, du möchtest ein gutes Ergebnis liefern. Und das ist automatisch, ist das dann in einem sichtbaren, guten Ergebnis. Wenn du aber diese intrinsische Motivation nimmst, also da muss das Geld schon wirklich hoch sein, dass du da sagst, jo, jetzt gehe ich über mich selber und blockiere mich. Das geht aber auch, wie gesagt, auf eine gewisse oder auf, ja, für eine gewisse Zeit nur gut und irgendwann bist du einfach durch, und hast gar keine Lust mehr. Also dann raube ich eher den Leuten, die Spaß am Sales haben, den Spaß am Sales, als den Erfolg ihnen zu bringen oder auch dem Unternehmen, für das ich arbeite. Ja.
Total. Weißt du, was mir so die ganze Zeit durch den Kopf geht? Jetzt, ich bin ja jetzt mittlerweile schon seit ein paar Jahren in der gleichen Situation wie du. Und ich habe am Anfang super lange gebraucht, genau das, was du mir zugestanden hast, selber zu verstehen, dass es so ist. Weil das Erste, was ich denke, wenn du mir sagst, na, guck mal, der ist nach 3 Stunden fertig am Tag und hat sein Ziel erreicht. Ja, dann mach ihm doch sein Ziel ein bisschen höher, dann muss er 4 Stunden arbeiten und wir haben alle was davon. Das ist die Kehrseite der Medaille. So, und ich habe unwahrscheinlich lange gebraucht zu verstehen, wofür stelle ich eigentlich jemanden ein, wofür bezahle ich ihn und was erwarte ich von ihm. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist eins meiner Hauptlearnings, und das haben Aileen und ich auch schon häufiger mal festgestellt, wir stellen ja eigentlich im Sales jemanden ein für, wie normal auch, okay, der arbeitet 8 Stunden, weil wir haben halt Zeitverträge blöderweise und wir können nicht nach Ergebnis einstellen, aber dafür, also das ist das, was ich von ihm erwarte und dafür zahle ich ihm 100%, um einfach mal bei dieser vollen Zielerreichung zu bleiben. Also, jetzt ist ja dieses Thema Überperformance ja zum Beispiel, das heißt ja rein theoretisch, ich würde jemanden einstellen und würde 120% erwarten. Jetzt gibt es Menschen, die brauchen für 100% 8 Stunden und es gibt Menschen, die brauchen für 100% 3 Stunden. Und ich habe selber fürchterlich lange damit kämpfen müssen, in der Zeit zu verstehen, dass auch das völlig in Ordnung ist. Ich musste zwischendurch, ich habe immer wieder, immer wieder, wirklich immer wieder daran gedacht, worüber wir so oft gesprochen haben in der Zeit auch, weil das für mich einfach ein Riesen-Learning war. Es ist einer der Gründe, warum ich es auch immer wieder betone, dass mich das so geprägt hat, weil ich genau diese Erwartungshaltung, die du dann irgendwann hast, natürlich zwangsweise, das musst du erstmal irgendwie im Kopf gedreht bekommen, dass du ja, was erwarte ich eigentlich? Ich erwarte 100%, dafür zahle ich. So. Und wenn du 100%, wenn die Krankenschwester ihren Job in 3 Stunden machen könnte, würde sie ihn garantiert auch in 3 Stunden machen wollen. Geht aber nicht. Das ist einfach ein anderer Job und der wird anders. So, das ist halt die Geschichte dabei. Deshalb, ich finde, wir müssen rauskommen aus dieser Vergleichbarkeit auch so ein bisschen, um das irgendwie auf einen vernünftigen Level zu stellen. Aber das war für mich echt meine größte Herausforderung, als ich angefangen habe, selber ein Team zu haben, selber Leute zu haben und dann wirklich zu sagen, hey, okay, da ist jemand, der macht das in 3 Stunden ganz easy. Und dann irgendwann zwischendurch dachte ich mir, warte mal, Björn, wie viele Stunden hast denn du früher so gearbeitet teilweise? Und dann dachte ich so, warte mal, war Fabian immer mit dabei? Genau das, was du gerade sagtest in dem Gespräch, wir reden mal kurz über KPIs. Und du weißt, du hast 1 Stunde zu wenig Telefonzahlen, genau richtig. Und Zahlen sind auch nur 50%, aber wir haben jetzt drüber geredet, Haken dran. Das ist, ey, ganz ehrlich, das ist mein schwierigstes Learning gewesen, zu begreifen, dass das voll okay ist, wenn jemand das in 3 Stunden schafft, weil dafür habe ich ihn eingestellt, für das Ergebnis.
Ja, ja. Aber vergleich das mal mit nicht mit der Krankenschwester, vergleich das mal mit dem Arzt, der eine OP durchführt. Der kriegt für seine Herz-OP Summe X. Ich weiß noch, als ich damals den Blinddarm rausgenommen bekommen habe, das war in Brasilien, da gab es keine Bettenbelegschaft, also du hast Summe X bezahlt, egal wie lange du im Krankenhaus warst danach. Ich glaube, die hat damals 10.000 D-Mark gekostet, den Blinddarm rauszunehmen. Ob der das jetzt in 1 Stunde macht oder in 3 Stunden, du zahlst das Gleiche. Und das ist ja heute auch bei einer Knie-OP, du zahlst ja das Gleiche, ob die Knie-OP jetzt komplizierter ist oder nicht, der Chirurg, der da schnibbelt, der bekommt genau das Gleiche. Die Krankenschwester wiederum, die muss ihre 8-Stunden-Schicht machen oder sehr wahrscheinlich dann doch länger. Aber wenn die OP halt 1 Stunde dauert, dann ist sie nach 1 Stunde schon mal aus der OP raus und kann ihren Kaffee genießen. Dauert die 3 Stunden, muss sie halt 3 Stunden bleiben. Und im Sales ist es ja genau das Gleiche. Wir stellen, wie du gesagt hast, jemanden ein mit einer Erwartung, das bringt die Durchschnitts-Sales-Person uns. Ja, das ist also die wir erwarten. Und jetzt hast du in einem Team halt jemand, der ist ein bisschen schwächer und du hast jemand, der ist ein bisschen stärker und deswegen willst du halt, dass die Summe halt X ergibt. Jetzt hast du aber jemanden, der, wie du gesagt hast, in 3 Stunden X erbringt. Und dann ist es ganz dann hat er das Ziel, wofür er unterschrieben hat, erreicht. Deswegen, ich mag dieses Wort Überperformance auch überhaupt nicht. Weil was ist denn Überperformance? Also das, jetzt kommt es drauf an, wenn er danach den Stift hinlegt, ja, und das ist ein Learning, das glaube ich, das ist manchmal für mich auch schwer, wenn ich dann sehe, dass die Leute durch die Gegend rennen oder auch mal bei Teams auf Gelb sind lange. Das sieht man natürlich im Homeoffice und im Homeoffice ist es, glaube ich, noch schwieriger, dieses Loslassen. Weil du ja da auch nochmal in die 4 Wände der Person eingreifst, wenn du es jetzt ansprichst. Aber wenn die Person wirklich ihr Ziel erreicht hat, dann hat sie das getan, was du von ihr verlangst, zu 100%. Und da gibt's gar nichts zu rütteln. Und wie du gesagt hast, wenn sie es nach 3 Stunden schafft, dann muss ich mich eher als Führungskraft fragen, war das Ziel, was ich ihr gegeben habe, angemessen? Ja, da muss ich natürlich, also ich kann jetzt auch nicht sagen, super, du hast es in 3 Stunden gepackt, jetzt gebe ich dir X mal 2, dann brauchst du mindestens 6 Stunden dafür, aber bekommst das Gleiche. Ja,
das wäre der nächste Punkt, genau.
Genau, da sind wir in der, also und da sind wir wieder beim Durchschnitt, also ich erwarte was und wenn jetzt jemand intrinsisch von sich aus sagt, hey, ich habe nach 3 Stunden X erreicht, das ist in Ordnung. Und ich gucke jetzt aus dem Fenster oder ich gucke mal ein YouTube-Video oder was weiß ich. Dann ist es immer schwer, dieses Loslassen. Aber wieso ist das schwer? Das ist ja nur dann schwer, weil du hast noch den anderen, der X minus irgendwas erreicht hat. Und du als Führungskraft willst natürlich auch dein X erreichen. Aber jetzt darfst du nicht die Person einzeln vermischen und auch in den gleichen Pott werfen. Mhm. Jetzt musst du halt individuell gucken. Du musst halt mit der Person, die X minus 1 oder so erreicht hat, mit der musst du sprechen, mit der musst du gucken, wie kann ich dich unterstützen, dass du X auch erreichst am Monatsende und die Person, die X erreicht hat schon, mit der spreche ich und frag, also versuch zu gucken, okay, hast du Interesse daran, X plus zu machen? Was brauchst du aber, um X plus zu machen? Weil einfach zu sagen, ja, perform mal über, ist für mich das Schlimmste, was es gibt, das Demotivierendste, was es gibt. Auch wenn das natürlich fürs Endergebnis generell schön ist, ja, auch für das Unternehmen. Aber es demotiviert den Mitarbeiter, wenn das so eingefordert wird. Und da gucke ich eher, was motiviert den Vertriebler? Wie kann ich ihn unterstützen, dass er sagt, Mensch, X plus irgendwas, dazu habe ich Bock. Also das muss von ihm rauskommen. Ja, deswegen, wir kennen's beide. Ja. Wir waren beide in der gleichen Situation und jetzt bist du in der Situation, in der ich war. Das freut mich immer wieder.
Ja, voll. Ja, hat mich eingeholt.
Aber ich finde es gut, was du sagst, Fabian, weil das ist so ein bisschen das, was ich auch vermisse. Ich mache jetzt Sales noch nicht so lange, aber ich würde trotzdem behaupten, dieses Hey, Überperformance ist was von einem selbst kommt. Mhm. Aber es ist ja mittlerweile das Minimum, was erwartet wird. Und für mich persönlich ist es sehr schwer, Überperformance ist für mich nicht greifbar. Wenn mir jemand sagt, das ist dein Ziel, 100%, das kann ich greifen. Eine Zahl, da weiß ich nicht, ne? Da muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Aber Überperformance kann ja mal, wenn es wirklich teamabhängig ist, dann mal sein, mal muss ich 110% leisten, mal muss ich 230% leisten. Das ist ja auch dann immer wieder individuell. Und das ist halt auch diese Motivation, die man selber ja gar nicht haben kann. Vor allen Dingen, ja, ich werde dafür bezahlt. Aber diese Überperformance ist in erster Linie dann eigentlich gar nicht für mich. Ne? Mhm. Sondern sie ist ja eigentlich für jemand anderen, für mein Teamlead, für den Kollegen, der das vielleicht mal jetzt das Quartal schlechter war. Per se, wenn wir über Teamwork ja auch sprechen, ist es ja erstmal nichts, wo jetzt eigentlich auch Kollegen sagen würden, ey, Quatsch, natürlich supporte ich. Und Support sieht im Sales gegebenenfalls auch so aus. Mhm. Aber auch nur bis zu dem Minimum oder der Grenze, was sind auch meine Kapazitäten, weil wir kommen so ein bisschen in diese, nehmen wir mal so ein Quartal jetzt theoretisch. Ja, eigentlich ist es ja da, wir bauen uns alle im letzten Quartal, am letzten Monat irgendwie was auf, haben dann die Möglichkeit, das die ersten 2 Monate vom Quartal abzuarbeiten und im dritten Monat sind wir alle schon durch und ich kann wieder von vorne anfangen, mir das aufbauen. So in der Theorie. In der Praxis sieht es selten so aus. Und dann kommt eben dieser Punkt, ich soll jetzt überperformen, dann kommt ja auch, selbst wenn ich irgendwo annähernd an diesem Rhythmus wäre, alles durcheinander und ich muss mich auf andere Leute einstellen und ich kann mich, und da kommen wir auch dahin, individuelle Wachstum, individuelle Entwicklung, ich kann mich ja gar nicht auf mich einstellen, sondern ich stelle mich eigentlich nur auf andere ein. Und wenn man das weiterspinnt, dann ist im Team eigentlich jeder auf den anderen eingestellt, nur niemand auf sich selbst. Mhm. Und da kommt für mich eben Führung wirklich extrem krass auch ins Game rein, weil eine Führung eben dafür sorgen muss, dass sich alle gegenseitig unterstützen, aber gleichzeitig eigentlich jeder erstmal nur auch auf sich guckt. Und die Führungsposition so ein bisschen der Strippenzieher ist, aber im positiven Sinne. Mhm. Wird es aber ziemlich viel anders gelebt, so meine Erfahrung.
Vollkommen richtig, also es wird komplett anders gelebt. Also ich habe natürlich auch in meinem Team welche, die überperformen und welche, die unterperformen. Die überperformen, die nehme ich niemals in die Verpflichtung, die anderen auszugleichen.
Ganz wichtig.
Ich spreche zwar an, dass, also wir sprechen sehr offen über die Zahlen bei uns in den Teammeetings. Auf der einen Seite auch um diejenigen, die wirklich ihr Ziel schon erreicht haben oder auf einem super Weg sind, auch mal positiv darzustellen, zu sagen, hey, der hat jetzt XY schon erreicht und auch die es noch nicht erreicht haben, so ein bisschen zu pushen, zu sagen, guck mal, andere Kollegen von dir, die sitzen im gleichen Boot, die haben es geschafft. Jetzt muss ich natürlich auch als Führungskraft gucken, was mache ich mit diesen Informationen weiterhin. Denjenigen, der unterperformt, dem muss ich jetzt gucken, dass ich ihn ein bisschen coache, dass ich ihn, ja, an die Hand nehmen ist falsch, aber mich neben ihn setze, ihm den Rücken stärke und sage, okay, was brauchst du jetzt individuell, um Gas zu geben, um sozusagen dein Ergebnis auch zu erreichen? Klappt mal gut, mal schlecht, gebe ich zu. Und auf der anderen Seite versuche ich natürlich denjenigen, der schon sein Ziel erreicht hat, der positiv dargestellt wurde, zu sagen, hey, so sieht das Teamziel aus, wenn du noch was machen kannst. Super. Mhm. Wenn nicht, ist auch alles super. Also ich versuche da auf jeden Fall den Druck komplett rauszunehmen. Ich möchte nicht, dass dieses Teamziel ihm als Druck aufgebürdet wird. Dann ist er da, wo du, was du eben geschildert hast, Aileen, er ist auf einmal dabei, seinen kompletten Sales-Cycle komplett umzumodeln für jemand anderen und das ist er nicht mehr und dann irgendwann, entweder ist er durch, Dann sind wir bei diesem typischen Burnout-Syndrom. Oder er verliert den Spaß komplett an Sales und liefert nicht mehr, also bringt im Endeffekt keinem was und ihm auch nicht. Ja, weil er nimmt es dann mit nach Hause, es ist nach Feierabend damit beschäftigt, vielleicht noch in der Beziehung. Also da ist ja ein Rattenschwanz dann dahinter. Ja, für mich ist es immer sehr herausfordernd, weil ich kenne sehr viele aus meinem Team, seitdem ich bei dem Unternehmen arbeite, und wir saßen alle im gleichen Boot, wir saßen im gleichen Zimmer, wir haben zusammen telefoniert. Ich weiß, wie die telefonieren. Ich kenne deren Stärken und Schwächen fast in- und auswendig. Seit 8 Jahren begleite ich die. Mal habe ich das Team gewechselt. Jetzt sind sie wieder alle bei mir, Oddi und Daniel. Sagen dir auch noch was, Björn. Mhm. Und die erzählen mir natürlich auch sehr viel privat noch, weil wir treffen uns ab und zu mal auch auf privater Ebene, und da bekomme ich ganz, ganz viele Sachen dann mit, die ich vielleicht als Führungskraft von einem nicht erfahre, den ich wirklich nur von 8 bis 17 Uhr sehe. Wobei auch da versuche ich schon offen und zu sein und sehr viel Vertrauen auch entgegenzubringen. Und das musst du als Führungskraft auch sein. Also du musst auf jeden Fall Empathie mitbringen. Du musst dich für deinen Mitarbeiter individuell interessieren. Dann bekommst du schon sehr viel mit. Und du bekommst auch manche Sachen mit, die möchtest du eigentlich gar nicht mitbekommen. Ja, weil es ist ganz, ganz schwer, weil es sind ganz oft persönliche Sachen. Weil wir sind 8 Stunden auf der Arbeit. Ja. 8 Stunden schlafen wir vielleicht noch, dann haben wir noch 8 Stunden in unserem anderen Leben, wofür wir eigentlich arbeiten, solange wir nicht der Unternehmer sind. Das heißt, solange du angestellt bist, dann das tust du ja, um irgendwas anderes zu erreichen. Und wenn du dann ein Drittel dieser Zeit dort verbringst, dann bewirkt es auch sehr viel, oder du nimmst das sehr, sehr mit in die anderen Bereiche. Und da ist es halt schon wichtig für mich, dass du Empathie entgegenbringst deinen Mitarbeitern und deine Mitarbeiter auch verstehst und vor allem Vertrauen entgegenbringst. Und als Führungskraft musst du immer Vertrauensvorschuss geben. Also das ist sowas, was ich auch lernen musste und wo ich auch manchmal knabbern muss, wo ich sage, hey, ich muss jetzt vertrauen. Auch wenn ich es persönlich mal anders machen würde in dem Moment. Sei es, weil die Performance nicht so passt, wie ich sie mir gerne wünsche, aber dann bringt es nichts, die KPI-Schraube sofort hochzudrehen, sondern jetzt muss ich weiter vertrauen und muss in die Gespräche gehen, muss mit der Person gucken, hey, woran liegt es denn? Was brauchst du genau? Ist es wirklich die KPI-Schraube, die du brauchst? Brauchst du irgendwie ein anderes Coaching, was dir hilft, dich zu verbessern? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du sowas mitbringst, aber dadurch kriegst du natürlich auch sehr viele Informationen, die nichts mit dem Job nur zu tun haben, weil du erfährst auf einmal, hey, zu Hause gibt es Herausforderungen oder das oder in der Familie oder irgendwas. Und das musst du dann verarbeiten. Ja, also das ist, und du musst es so verarbeiten, dass du das auch nicht ausnutzt, dieses Vertrauen. Ich hatte auch mal einen Kollegen, der war, wir haben die Möglichkeit, Vacation zu machen. Das heißt, im Ausland zu arbeiten, wie es so schön heißt, wo andere Urlaub machen. Ich habe das ja letzte Woche selber in Portugal gemacht. Leider mit einem Mitarbeiter, weil der Arme wurde zum Arbeiten verdonnert. Ich bin so ein Arbeitstier. Ich habe mich halt morgens hingesetzt und habe bis nachmittags gearbeitet und habe meine Mittagspause gemacht. Nebendran war der Pool. Wir haben von Sonntag bis Mittwoch gebraucht, bis wir das erste Mal in den Pool gegangen sind. Weil ich einfach so ganz fokussiert arbeite. Und aus Vacation kenne ich es auch. Ja, manche machen so ein Bild vom Laptop am Strand. Ich bezweifle, dass die Sonne wirklich hilfreich ist, dass man sehr gut sieht. Aber sei es drum. Da hatte ich einen Kollegen, der hat in dieser der ist eigentlich sehr gut, der hat in seiner Vacation komplett abgerutscht. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann habe ich halt erfahren, was der Grund war, und er hat es auch zugegeben. Mein Fehler war, ich habe dieses Wissen beim nächsten Mal mitgenommen, habe ihn gefragt, wie seine nächste Vacation aussieht. Natürlich wollte ich das wissen, um auch vorher vielleicht zu reagieren. Aber da habe ich gemerkt, jetzt habe ich eine Grenze übertreten, weil er mich dann auch fragte, fragst du das als Fabian oder fragst du das als Führungskraft? Das hat mir auch gezeigt, ja, also das auch als Führungskraft, Informationen, die du bekommst, musst du versuchen zu trennen. Und das ist ganz, ganz schwer, weil auch ich bin Führungskraft und ich bin gleichzeitig Fabian. Ja, also ich kann ja jetzt nicht Schalter um, Schalter nach links, nach rechts drehen. Ja, das ist so alles. Führung ist keine einfache Aufgabe. Sie macht aber Spaß. Sie macht vor allem dann Spaß, wenn du siehst, du kannst Leute entwickeln, du kannst sie motivieren, du kannst sie weiterbringen. Und das Schönste ist immer, wenn du irgendwo einen Mitarbeiter auch weiterentwickelt hast und der vielleicht die Abteilung dann wechselt, weil in der eigenen Abteilung ist es ja immer schwer, irgendwo die Stufen heraufzugehen. Und der mir im Nachhinein oder auch der das Unternehmen verlässt und in eine ganz andere Richtung gegangen ist, aber der mir danach sagt, hey Fabian, wow, danke. Ja, also das ist für mich so der Lohn der Führungskraft. Und dann weiß ich, ja, für mich habe ich bestimmt eine gute Person verloren, aber die Person hat sich entwickeln können, dank mir in Anführungsstrichen, ohne überheblich zu sein. Und das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Perfekt ist es natürlich fürs Unternehmen, wo ich ja auch eingestellt bin, wenn ich die Person entwickle und sie bleibt im Unternehmen. Wenn nicht, dann ist es halt aber auch anders in Ordnung.
Stimmt.
Das ist schon, ja, da ist viel, viel Wahrheit drin. Das mit der Vocation fand ich spannendes Thema übrigens, weil ich glaube auch, dass gerade dieses Persönliche halt echt eine Herausforderung ist. Geht mir auch so. Aber auch, ich finde, dieser Balanceakt zwischen inwieweit bin ich genau das, was du sagst. Ich habe, was mir in den letzten Tagen, ich weiß nicht, immer wieder bei Instagram in meinen Feed gespült wird, ist irgend so ein Typ, der erzählt, dass Führungskräfte nicht authentisch sein dürfen, weil sie eine Rolle spielen müssen. Und ich kriege jedes Mal Brechreiz, wenn ich das höre, weil ich mir denke, wie kann man so einen Schwachsinn erzählen? Und das ist auch noch einer von denen, die halt relativ große Beratungsunternehmen sind und relativen Namen auch in der Szene haben, wo ich immer denke so, ey Leute, ja, jein, du magst vielleicht recht haben, weil es macht dir das Leben vielleicht einfacher. Wenn du eine Rolle spielst, vielleicht ist es auch einfacher, wenn du nicht unbedingt einen persönlichen, ne, so wie wir zwei, glaube ich, sind, eine persönliche Beziehung zu deinen Mitarbeitenden aufbaust. Ich glaube, das kann einfacher sein. Ist aber immer die Frage, bist du dann noch du selbst? Finde ich, ist das eine. Und das zweite ist halt, bist du dann erfolgreich? Also ich wäre es nicht, wenn mir jemand sagen würde, du darfst keine persönliche Beziehung mehr zu deinen Leuten aufbauen, dann wüsste ich ja, okay, es ist nicht meine Firma, nicht mein Zoo, nicht meine Affen, fertig ist die Laube, da bin ich weg, weil das funktioniert nicht. Das ist aber wieder die vielbeschworene 38 Minuten, Eileen, Company Culture, glaube ich, um die es dann geht, oder?
Ja, ich fand es ganz, ganz spannend, als du gesagt hast, dass die trotzdem erfolgreich sein können. Und jetzt ist ja die Frage, was ist Erfolg für wen? Also ich glaube schon, dass solche Leute als Berater sehr gut unterwegs sind, weil wo beraten sie? Sie beraten irgendwo auf C-Level oder höher. Das sind ja aber die Leute, die komplett KPI gesteuert sind, weil sie gar nicht individuell gucken können. Ja, weil sie von oben drauf gucken und die finden das natürlich mega. KPI ist wie einfach. Ja, du siehst so Zahlen und dann hast du vielleicht noch ein Dashboard, das geht auf Rot, Gelb, Grün und zeigt dir genau auf einen Blick an, was läuft gut, was läuft schlecht und dreh an der Schraube. Aber was bist du als Führungskraft? Als Führungskraft bei der Bundeswehr habe ich immer gelernt, gegen alle Leute, mit denen du wegziehst, auch wieder mit nach Hause.
Ja, sehr guter Satz, ja.
Natürlich kann ich erfolgreich sein, indem ich einen Angriff starte und von meinen 100 Leuten bringe ich nur 20 mit, aber ich habe den Angriff gewonnen, das ist super. Ja. Habe ich 80 verloren. Bin ich dann wirklich erfolgreich? Oder habe ich vielleicht den Angriff nicht gewonnen, ich bringe aber 100 wieder mit und kann den nächsten Angriff starten und habe 100? Ja, also das ist so immer die Frage, was ist wirklich Erfolg? Erfolg nur, um kurzfristigen Ziel zu erreichen, aber ganz viele Leute zu vergraulen, die das Unternehmen dann verlassen und wir alle und aus euren Folgen ja auch vorher, wir wissen ja, die meisten Mitarbeiter verlassen nicht ein Unternehmen, wegen dem Unternehmen. Das ist so und so austauschbar, aber die meisten Unternehmen, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen wegen den Führungskräften da drin. Und also das ist es. Möchte ich wirklich erfolgreich sein und ganz viele vergraulen und ganz viele verlieren? Oder sage ich einfach, nee, halt, stopp. Also da mache ich bei dem Führungsstil mache ich nicht mit, weil ich möchte mit allen hingehen und ich möchte mit allen zurückkommen und ich möchte immer wieder mit allen zusammen sein. Also das ist so wirklich die Frage. Und ich habe bei uns im Unternehmen bin ich mittlerweile so verschrien als Kammschmiede, glaube ich, weil ich habe mittlerweile 4 oder 5 Mitarbeiter an Kamm abgegeben, die ich entwickelt habe. Mache ich das, weil es mir Freude macht? Ja. Tut es mir weh? Ja, es tut mir richtig weh. Weil das sind ja meistens die guten Mitarbeiter. Aber da weiß ich, ich habe sie gar nicht verloren, sondern ich habe sie einfach weiterentwickelt. Ja. Oder auch Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, zu denen ich noch Kontakt habe, die nicht gehen, weil sie sagen, hey, du warst schlecht, sondern weil sie sagen, okay, ich habe jetzt eventuell keine Chance gesehen, du hast mich jetzt so entwickelt, ich möchte jetzt einfach den nächsten Karriereschritt geben. Manchmal gibt es im Unternehmen dann die Möglichkeit nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber das ist mein Ziel als Führungskraft heutzutage, die Mitarbeiter so zu entwickeln, dass sie glücklich sind. Ich habe aber auch andere Vertriebler, die sind in ihrer Rolle glücklich, wo ich weiß, die wollen in den nächsten 2, 3 Jahren gar nicht irgendwo so nach vorne, sondern die wollen eher eine andere Anerkennung haben. Ja, aber das muss ich halt individuell gucken. Und mein Ziel ist es wirklich, jedem die Chance zu geben, sich persönlich zu entwickeln, wie er es braucht. Und deswegen ist so dieses erfolgreich, wer ist erfolgreich, wer nicht, der Guru, der da schreit, mit der Peitsche hinten dran, kann ich auch verkaufen, ja. Aber bin ich da glücklich?
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine eigene Einstellung, ne? Wie kann ich morgens in den Spiegel schauen? Kann ich abends schlafen gehen mit den Gedanken? Die Person kann es vielleicht, ihr könntet das nicht in dem Sinne, wenn ihr jetzt auf einmal so seid. Und das sind halt unterschiedliche Führungsstile. Ich will nicht unbedingt sagen, ich finde den einen besser als den anderen. Ich will aber nicht sagen, dass der eine richtig ist und der andere falsch. Das gibt wahrscheinlich für alles da draußen was. Aber mal eine Frage an euch beide, weil ihr ja beide Führungskräfte seid. Glaubt ihr, dass es da draußen eine gewisse Persönlichkeit oder vielleicht einen gewissen Lebenslauf gibt, der prädestiniert dafür ist, sobald er in der Führungsrolle ist, dass er zu Kontrolle und zum Micromanagement tendiert? Oder ist das was vielleicht aufgrund des Unternehmens, in dem du bist und Zielen, die du hast, gegebenenfalls kommt? Okay, ihr seid beide schon mal einer Meinung.
Wir schütteln und beide Fabian, den Kopf von nicken.
Fabian, fang nochmal an. Welche Persönlichkeit wärst du dafür prädestiniert, tatsächlich so zu sein?
Also, um die Frage so zu beantworten, ja, es hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Ich habe mir jetzt aber keine Gedanken gemacht, wer diese Persönlichkeit ist. Es ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die sehr mit Ellbogen unterwegs ist und sehr, meiner Meinung nach, auf sich gezielt unterwegs ist. Jemand, der Wert auf das Wohlbefinden seiner Mitmenschen legt und auch auf den Erfolg von anderen, ich glaube, der ist anders drauf. Und ich gebe dir recht, es gibt die und die und das eine ist, für den ist das richtig, für den ist das richtig. Das muss jeder für sich individuell empfinden und beide können bestimmt in den Spiegel gucken, weil du es einfach, weil das ja deine Überzeugungen in dem Moment sind, ja. Deine festen Glaubenssätze, die du hast, die aufzubrechen oder zu sagen, nee, meine Wahrheit ist die richtige, würde ja den Boden dem anderen wegziehen und umgekehrt. Also das ist auch immer so ein schönes Thema. Und deswegen glaube ich, dass es solche 10 Jahre noch gibt mit Ungefiltert, weil man immer über dieses Thema immer wieder sprechen kann. Ja, das ist das Spannende. Und aber Björn, gerne auch nochmal deine Punkte dazu.
Würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass es nicht nur die sind, die sehr von sich überzeugt sind und mit Ellenbogen unterwegs haben, sondern ich glaube, dass es auch noch das komplette Gegenteil sein kann. Also für mich so ein klassisches Beispiel wäre, stell dir mal vor, du bist in einem Unternehmen und rutscht irgendwann, weil niemand anders da ist und keiner laut hier schreit, in so eine Führungsposition rein. Und du bist eigentlich ein eher unsicherer Mensch, der selber noch so gar nicht du bist, hast vielleicht noch nicht viel Lebenserfahrung, du bist vielleicht noch gar nicht lange dabei und dir fehlt eigentlich so dieses, da stehe ich drüber, Momentum, das fehlt dir. Und du kommst irgendwann in die Situation, wo du vielleicht selber als Führungskraft auch, hatten wir damals auch, Aileen, bei dem Thema, vielleicht selber auch gemicromanaged wird, zum Beispiel. Und du hast eigentlich gar keine, du hast es nie gelernt und du hast auch gar keine Alternative für dich entwickelt, irgendwie, als es zum Beispiel auch genauso weiterzugeben, weil das ist ja so dein Weg da raus, weil du nimmst dir den Druck, der von oben kommt und gibst den erstmal so relativ ungefiltert nach unten weiter und damit ist er bei mir erstmal weg und jetzt haben die unter ihn mir und der Weg zurück ist ja auch relativ einfach, weil ich bin ja nicht mehr dafür verantwortlich. Also, weil ich auch keinen Weg da raus habe. Ich möchte da nochmal wieder, was wir damals auch hatten, das Thema Manager sind auch nur Menschen. Ich würde da auch gerne nochmal ein Stück weit eine Lanze brechen wollen, weil ich glaube, du hast schon vollkommen recht damit, das ist der eine Schlagmensch, das ist der, der als Führungskraft in bestimmten Unternehmen funktionieren wird, weil er so ist, wie er ist. Das andere, glaube ich, ist aber einfach auch was, was uns häufig begegnet, gerade in dieser Zeit, wo Menschen sehr schnell in Führungspositionen reinkommen, wo sie sehr schnell mit Dingen konfrontiert wurden, für die sie gar nicht vorbereitet sind oder auf die sie gar nicht vorbereitet sind, ist, glaube ich, durchaus auch einer der Punkte, wo das passieren kann. Und dann bist du auch anfällig dafür, aber aus einem ganz anderen Grund. Und ich finde diesen Grund, dem muss man den Raum geben. Und ich finde, diesen Grund sollte man anerkennen. Und das ist einer der Gründe, wo ich auch sage, da mache ich den Menschen nicht für verantwortlich. Und deshalb, ich glaube auch fest daran, es gibt Menschen, die sind dafür anfälliger vielleicht. Ich glaube aber auch, dass das sehr schnell gehen kann, dass selbst wenn du eine starke und gute Persönlichkeit bist und du auf einmal in so Situationen kommst in deinem Job und in deinem Unternehmen, wo du selber, stell dir mal vor, du würdest jetzt massiv gemicromanaged werden, auf einmal, innerhalb von, keine Ahnung, relativ kurzer Zeit und du gehst knallhart jede Woche in Gespräche und nochmal tiefer und nochmal tiefer und ich komme und setze mich hin und sage zu dir, Fabian, wir gucken uns jetzt jeden Mitarbeiter einzeln an, was passiert da, wie viel Gespräche hast du mit dem geführt, was sind die Inhalte dieses Gespräches und so weiter und du sitzt da erstmal und denkst so, wow, was passiert denn hier und dann aus dieser Situation heraus in die Stärke zu kommen, zu sagen, ey, halt, stopp, mein Freund, so nicht, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Und ich glaube, gerade im Software-Sales gibt es den einen oder anderen, der in dem Moment auch echt Probleme bekommt, diese Grenze zu ziehen und zu sagen, ihr geht hier gerade über eine Grenze rüber, weil, immer noch, du hast es vorhin so schön gesagt, den Bogen wollen wir zurückschlagen, intrinsische Motivation. Ja, das ist die beste Variante. Die zweite Variante ist aber auch, es gibt halt einfach Leute, die müssen auch viel Geld verdienen oder die müssen Geld verdienen. Und dann wird es halt schon wieder schwierig. Ich glaube, das ist so ein Konglomerat aus all diesen ganzen Dingen. Wenn das zusammenspielt, dann sind wir fast alle anfällig dafür. Ich würde mich da auch gar nicht ausnehmen. Mhm. Ich glaube, dass ich eine sehr, sehr gut meine Grenze kenne und dass ich die sehr schnell erreichen würde und dass ich über diese Grenze nicht rübergehen würde. Aber generell auf jeden Fall, boah, Aileen, harte Nummer irgendwie so, weil wenn ich drüber nachdenke, ist es einfach echt heavy, weil du kommst halt wirklich mal kurz drauf zu überlegen, okay, wäre ich dagegen komplett gefeit und ich könnte nicht Nein sagen.
Also ich habe die Frage tatsächlich, Fabian, ganz kurz, ich habe die Frage tatsächlich eigentlich gestellt, weil ich mich halt auch einfach gefragt habe, es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, ja, wir wussten gar nicht, dass der dann so drauf ist und ne, und keiner hat es irgendwie im Hiring-Prozess mitbekommen, dass der so sein könnte. Das glaube ich nämlich auch nicht. Es gibt sicherlich ein paar Faktoren, die damit reinspielen und das wäre jetzt zum Beispiel was, worauf man achten könnte, zu sagen, okay, man müsste da vielleicht mal ein bisschen diese Person noch anders testen oder challengen, um herauszufinden, ist die jetzt einfach nur eager und hat so einen klaren Blick oder ist sie halt mit klarem Blick und eager, aber eigentlich ist es auch ein kompletter Control-Freak und eine Micromanagerin. Das Zweite, was du gesagt hast, ich würde soweit auch mitgehen und sagen, dass es sicherlich Anfälligkeiten gibt bei bestimmten Persönlichkeiten, aber bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, vielleicht wird die Person selber gemicromanaged, weil da muss ich dann hinterfragen, hat das Unternehmen nicht eventuell ein Problem, dass es nur solche Leute einstellt? Dann ist es vielleicht gar nicht, also auch wenn es eigentlich so eine Anfälligkeit für eine Persönlichkeit ist, dann ist aber eigentlich das Unternehmen für mich mehr das Problem und nicht die Persönlichkeit selbst, sondern das Unternehmen, weil es halt generell offensichtlich sowas befürwortet, unterschwellig, unterbewusst. Das ist mein Gedanke dazu gewesen. Aber Fabian, du willst auch was sagen.
Ja, eigentlich, du hast es schon sehr, sehr, sehr gut angesprochen, was auch Björn angesprochen hat. Björn hat ja gesagt, bis zum gewissen Punkt. Wenn du natürlich gewisse Lebenserfahrung schon hast, dann kennst du auch Grenzen und ich persönlich auch. Bei mir ist es so, ich gehe bis zum gewissen Punkt mit und danach gehe ich nicht mehr mit. Was passiert danach? Und du hast es dann gesagt, vielleicht ist ja das Unternehmen auch die Herausforderung in dem Falle. Dann würde ich nicht mehr mitgehen können, weil dann würden meine inneren Überzeugungen mit denen vom Unternehmen komplett aneinander prasseln. Aber als Björn das thematisiert hat, in Bezug auf das Lebensalter, auf das Alter, da muss ich so an meine Bundeswehrzeit denken, weil wenn du die Offizierslaufbahn einschlägst, du machst deine Grundausbildung, dann machst du sehr viel theoretische Ausbildung, Schulung, machst ein kurzes Praktikum in der Truppe und dann bist du eigentlich nach 2 Jahren bist du Offizier. Und wenn ich bedenke, nach 18, 19 kommst du mit dem Abi aus der Schule raus, nach 2 Jahren bist du Offizier, 2021. Und jetzt hast du da andere Dienstgrade unter dir, die sind schon seit 20 Jahren Soldat und mit deinen 2 Jahren null Erfahrung kannst du denen jetzt was sagen und da haben wir natürlich eine ganz andere Hierarchieebene und du befiehlst etwas und keiner kann was dagegen sagen, weil du der Ranghöhere bist. Als ich damals zur Bundeswehr gekommen bin, ich hatte meine Ausbildung vorher gemacht, habe gearbeitet und bin erst mit 21 zur Bundeswehr gegangen. Und ich musste in meinen 6 Jahren Bundeswehr nicht einmal schreien, habe aber Kollegen gesehen von mir oder Kameraden in dem Falle, die die ganze Zeit schreiend durch die Gegend liefen, die sich sozusagen den Respekt auf ihrer Schulter mit der Stimme verholfen haben. Und das lag an der Lebenserfahrung. Und das ist das Gleiche, was der Björn gesagt hat. Wenn du natürlich den Druck hast und noch keine Erfahrung hast, du bist da reingerutscht in diese Führungsposition, hast keine Erfahrung, was eine Führungskraft ja eigentlich benötigt. Du hast kein Führungskräftetraining auch gemacht. Also keiner hat dir erzählt, was ist eine vermeintlich gute Führungskraft und was nicht. Und jetzt kriegst du Druck. Dann gibst du den meistens 1:1 ab, weil du weißt es ja gar nicht. Also du siehst ja nur nach oben hin, das sind deine Vorbilder in dem Moment, die geben Druck auf. Du kennst nur dieses eine Vorbild, dann denkst du, das ist richtig, ich muss das 1:1 weitergeben. Da ist es natürlich auch wichtig für ein Unternehmen, gerade junge Führungskräfte mit Führungskräften nach so Trainings weiterzubilden und sie individuell, also jede Führungskraft muss gucken, dass die aus sich die Führungskraft machen kann, die sie sein möchte, nicht was das Unternehmen möchte. Deswegen sollten solche Trainings auch immer ex-house sein, also niemals in-house. Du kannst gerne einen Mentor in-house haben, den du fragen kannst, aber wirkliche Trainings sollten extern sein, die dir ganz andere Impulse geben, sodass du dich auch als Führungskraft frei entfalten kannst und entwickeln kannst. Und wenn du dann so hatte ich deine Frage eher beantwortet, Eileen, wenn du schon gesettelt bist als Führungskraft, wie bist du dann drauf? Da ist es halt für mich eine Charakterfrage, weil du wirst immer welche haben, die gehen in die Richtung, die gehen in die Richtung. Jedoch bezweifle ich, dass es irgendwo da draußen ein Führungskräftetraining gibt, das sagt, schraub nur an KPIs und du erreichst dein Ziel. Also das hatte ich bis jetzt noch nicht. Entweder hatte ich schlechte Trainer oder gute Trainer, sei dahingestellt.
Also wenn ich mir so den Tenor auf LinkedIn anhöre, dann habe ich das Gefühl, es gibt schon irgendwo so eine geheime Schule, die das auf jeden Fall irgendwo trainieren mit den KPIs. Also irgendwo muss die sein. Aber wir sind vielleicht selber noch nicht drauf getroffen, aber dafür viele andere.
Hogwarts Schule der KPI. Genau,
Jawohl.
ja.
Zieh hier Hogwarts bitte nicht so in den Dreck,
Nein,
okay?
das stimmt,
Die
das
können
ist
das
da,
bitte
das
nicht.
stimmt, wir tun Hogwarts Unrecht, das ist richtig. Also wir können uns ja mal überlegen, wo diese Schule ist. Finde ich sehr schön. Fabian, drei Tipps für Führungskräfte, von denen du sagst, das sind meine drei wichtigsten. Hau raus.
Ja, mein Selbstbleiben ist Standard. Ich glaube, das liest man überall. Will ich gar nicht sagen, das ist zu 0815. Ehrlich sein, auf jeden Fall. Vertrau deinen Leuten, auch wenn du ihnen in dem Moment nicht vertrauen möchtest. Es macht sich bezahlt auf jeden Fall. Und das Dritte, hab Spaß an dem, was du machst. Und dann 3a, vermittel vor allem den Spaß.
Ja, finde ich gut.
Obwohl ich du selbst sein wirklich richtig gut finde, auch wenn es sich so simpel und basic anhört. Aber wenn ich jetzt irgendwie vor allen Dingen in diesem Jahr auf LinkedIn und auch aus den Gesprächen, die ich führe, was gelernt habe, dann scheinen die Basics das zu sein, was irgendwie kaum einer noch wirklich beherrscht und woran es eigentlich mangelt. Und deswegen finde ich das eigentlich tatsächlich richtig gut und wichtig.
Ja, ich glaube, weil dieses Jahr haben wir auch ein sehr herausforderndes Jahr in der Wirtschaft. Und ich glaube einfach, der Druck ist so enorm überall in allen Branchen, branchenübergreifend, dass es schwer ist, wenn du nicht komplett für dich gesettelt bist. Und für dich, ja, ich stelle mir immer die Frage, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja. Schlimmstenfalls kann gar nichts passieren. Also ich werde nicht sterben, egal was passiert, ja, und das ist so das Wichtigste. Ich werde überleben. Ich kann auch mit allem, was morgen passiert, glücklich werden. Also das ist so eine Einstellungssache. Aber es passiert wirklich nichts Schlimmes, dass ich sage, jetzt bricht die Welt über mich zusammen und also da gehört mehr dazu als Führungskraft. Dieses Menschliche zu vergessen.
Da höre ich eine sehr ein Stoiker sprechen. Das ist eine sehr stoische Lebensführung. Ja, aufs Schlimmste vorbereiten, aber aufs Beste oder vom Besten dann ausgehen. Ne? Das ist ja, und das kann am schlimmsten Fall passieren. Wenn es mich nicht umbringt, dann ist es nicht schlimm.
Ja, ich kann alles danach noch regeln, ne? Also.
Ja.
Lieber Fabian, bevor wir die Runde schließen, habe ich noch eine Frage. Und da du ja unsere Folgen alle gehört hast und auch schon mehrfach gehört hast, müsstest du wissen, was dich jetzt erwartet. Und zwar, was war dein letzter Sales-Fail in diesem Jahr oder vielleicht generell in deiner Sales-Karriere, aus dem du was mitgenommen hast, der lustig war, der Fail oder der total schlimm war, was auch immer. Aber was war dein Sales-Fail?
Ja, mein Sales-Fail habe ich ja schon gesagt, indem ich einfach das Vertrauen, was die Mitarbeiter mir entgegengebracht haben, ausgenutzt habe mit einer Frage, die ich gestellt habe, ohne authentisch zu sein, also ohne Fabian zu sein. So dieses, ich frage aus einem gewissen Grund und das war sehr führungskräftemäßig oder aus der Führungsrolle her. Ich wollte wissen, was erwartet mich beim nächsten Mal. Und da habe ich Vertrauen weggenommen. Ich habe meine Authentizität weggenommen, weil ich war nicht mehr ich als Fabian. Ich war ich in der Rolle Führungskraft komplett. Das war mein größter Fail und das nagt me mega an mir. Also das glaubst du gar nicht, weil das war nicht gestern. Das ist schon ein bisschen ein paar Monate her. Und das nagt immer noch an mir. Weil es wirklich ein Fehler war, den ich so gar nicht beabsichtigt habe. Also ich habe das wirklich so schon bewusst gemacht, das ja, aber unüberlegt, sagen wir es so.
Ich muss gestehen, ich feiere das total, dass du das nimmst und das so ehrlich sagst, weil ich glaube, dass das etwas ist, was der ein oder andere auch schon gemacht hat, aber keine Eier in der Hose hat, sich hinzustellen und zu sagen, dass es so ist. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, gerade wenn man, so wie wir zwei, aus einem Team auch reinkommt in eine Führungsposition, gerade diesen Switch hinzubekommen. Wie kann ich Führungskraft sein und trotzdem noch befreundet sein? All diese ganzen Dinge, weil ich glaube, das ist einer der schwersten Punkte überhaupt. Niemand kann dir Absolution dafür erteilen, zum Glück. Das ist das Gute dabei. Und warum ist es das Gute und warum feiere ich das? Weil ich glaube, dass es so nachhaltig wirkt, um jetzt das Positive mal draufzunehmen, dass du genau weißt, das passiert mir nie wieder. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, so beschissen wie es ist und so scheiße, wie es sich anfühlt. Und ich fühle das total. Ich fühle das so, so sehr, weil ich weiß genau, das Ding hätte mir 1:1 genauso passieren können. Volles Rohr. Und ich bin sehr froh, weil es erspart es mir zukünftig, dass dir das passiert ist
Danke,
und nicht
Fabian, dass
mir.
du den Fehler für mich gemacht hast.
Genau, wenn ich vielen Dank, dass du den Fehler für mich gemacht hast. Genau,
Dafür
richtig.
sind Fehler da, teile sie
Ja,
mit anderen.
genau, richtig. Das ist wirklich so. Insofern an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dabei warst, dass du Gast warst. Wir bleiben nicht ganz unter eine Stunde, aber wie immer. Ich finde, dieses Thema ist einfach so viel wert, darüber zu reden. Es hat mir und ich glaube Aileen auch riesen Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen. Für mich halt einfach nochmal viel mehr, weil wir zwar einfach eine berufliche Vergangenheit haben. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es an dieser Stelle nochmal, es gibt wenig Menschen, die mich, was Führung angeht, so geprägt haben wie du, auch wenn dir das gar nicht bewusst war. Das ist einfach wirklich so und das möchte ich einfach gerne nochmal loswerden. Gerade in Zeiten, die auch nicht immer ganz einfach waren, muss man auch ehrlicherweise sagen, und deshalb da nochmal ein herzliches Dankeschön. Euch allen kann ich nur mit auf den Weg geben, vernetzt euch mal mit Fabian. Ich möchte auch eine Lanze dafür brechen. Ich weiß nicht, wie es bei Timocom gerade aussieht, was Einstellungen angeht. Extremst geiler Arbeitgeber in der Nähe von Düsseldorf. Guck, Fabian sucht noch zwei Leute für sein Team, für Sales. Ey Leute, ganz ehrlich, wenn ihr da Bock drauf habt, meiner Meinung nach einer der geilsten Arbeitgeber dieser Region. Ich kann das wirklich sagen, obwohl ich da nicht mehr bin. Lohnt sich total. Quatsch mit Fabian, vernetzt euch mit ihm. Folgt uns wie immer überall auf LinkedIn, Insta, TikTok, wenn ihr es nicht eh schon tut. Ja, und ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke, Aileen. Eine wirklich geile Folge wieder mal. Danke dir, Fabian, und euch allen eine schöne Restwoche und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute.
Vielen Dank euch für die Einladung und danke für die Lanze, die du brichst und für die Blumen, die du verteilst.
Das ist sehr gerne.
Danke dir, Aileen, auch für das Gespräch und auch das Vorgespräch. Hat mega Spaß gemacht. Sehr gerne.
Dankeschön.